Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Mein lieber Dennis, 2025, wir starten gemeinsam in meine, in deine und da draußen auch mittlerweile in deine Welt. Der Tatortreinigung nämlich hier in dem Podcast Todesursache. Erstmal herzlich willkommen in diesem neuen Kalenderjahr.
Genau, also wir hatten ja schon eine Folge, die im neuen Jahr erschienen ist, aber wir müssen es verraten, die haben wir schon im Vorfeld aufgenommen. Also wir sind jetzt auch im neuen Jahr angekommen und in diesem Sinne frohes Neues.
Ganz genau. Dennis, mein Lieber, hast du dir dieses Jahr gute Vorsätze vorgenommen?
Ja, also man mag es kaum glauben, ne? Mehr Sport.
Okay.
Gesünder ernähren, wobei das habe ich schon seit ein paar Monaten eigentlich ganz gut, ist schon umgesetzt.
Ich weiß.
Das hatte ich mir schon Mitte des Jahres vorgenommen, mich mal wieder ein bisschen gesünder zu ernähren und das klappt auch ganz gut. Aber kann man natürlich immer noch weitermachen, ne? Nicht locker lassen. Und was ich mir vorgenommen habe, mal ein bisschen weniger rauchen. Ich bin ja jetzt kein massiver Raucher, ne? Ich muss hier jetzt auch während der Arbeit nicht raus und Raucherpause machen, aber so diese Gewohnheit, diese Habits habe ich manchmal, ne? Bist du unterwegs und weißt, okay, jetzt habe ich hier einen Fußmarsch von 10 Minuten vor mir, dann zack, wird die Fluppe angezündet und das möchte ich mal so ein bisschen in den Griff kriegen.
Da arbeitest du dran.
Da arbeite ich dran, genau.
Ganz stark. Du schreibst übrigens etwas, was die meisten Menschen sich zum Neujahr vornehmen. Das ist nämlich, an etwas zu arbeiten, was mit ihrer Gesundheit zu tun hat. Und das ist so spannend für mich als Tatortreiniger, weil ich ja eben genau das Gegenläufige oftmals in den Tatorten des Lebens sehe. Also Menschen, die an irgendeiner Abzweigung ihres Lebens in die falsche Richtung gegangen sind. Und warum das so ist, das kennen wir vielleicht alle, wie schwer es auch ist, sich Dinge abzugewöhnen und vor allen Dingen das Verständnis dafür zu kriegen, was wirklich der Mehrwert bedeutet. Weil Gesundheit, so als allgemeines Wort, als Begrifflichkeit, ist für die meisten Menschen erstmal selbstverständlich. Außer die krank sind, die oftmals in der Akzeptanz, sehe ich ja als Schmerzcoach, dass das halt so ist, wie es ist. Und da muss man ganz klar sich überlegen, ist das denn wirklich so? Also wenn du mit Schmerzen, skelettär, muskulären Problemen zu tun hast, ist die Frage, könnte eine Alternative, Qigong, Dehnungsübungen, Faszienrollen und sich ganz bewusst um seinen Körper zu kümmern, zukünftig ein Lebensbestandteil, ein Lebensziel sein? Und die großen Bausteine der Veränderung, du wirst sie da draußen wahrscheinlich kennen, ist erstmal ein klares Ziel zu haben, das klar bildlich zu definieren. Und jetzt nehmen wir das Thema Gesundheit für dich, Dennis, auch selbstverständlich eigentlich, oder?
Ja.
Ja, so, das heißt, man muss sich ja erstmal wirklich bewusst werden, wo ist denn der Mehrwert, wo will ich denn hin? Ich bin doch eigentlich gesund, ich möchte es ja, will ich denn noch besser leben?
Ja, so. Vor allem, ich will ja gesund bleiben, das ist ja, ne?
Ja, und das ist so das Verrückte,
das ist ja der Trick, ja. Ja,
dass wenn das eben nicht mehr gegeben ist.
Aber wenn es zu spät ist, dann wird es schwierig.
Genau, und deshalb, getreu unserem Motto hier bei der Tatortreinigung, jede Sekunde zählt, ist meines Erachtens nach eine Datumsgrenze natürlich ein Impuls, Veränderung herbeizuführen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, könnte nicht vielleicht dann, wenn du wirklich so drüber nachdenkst, wenn du drüber reflektierst, nicht ein Datum der ausschlaggebende Motivator sein, sondern eben du selber, indem du dir bewusst machst, das Ziel zu verbildlichen, deine Motivation, du hast ja eh schon drüber nachgedacht, zusammennimmst und dann eben ins Handeln kommst, in die Veränderung. Dann brauchst du am Ende nur noch das Quäntchen der Disziplin, die kann man auch gut trainieren und schwuppdiwupp verändert sich das ganze Leben.
Naja gut, also schwuppdiwupp, also je nachdem, was man sich vorgenommen hat, es ist manchmal schon ein Kampf, ne? Also man, ja, es wird absolut nicht leicht sein, aber
wer hat gesagt, dass das Leben leicht ist?
Nur wer kämpft, kann verlieren. Nee, wie heißt's?
Nur wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Genau.
So heißt das.
So heißt es.
Ja, aber also
in dem Sinne, ne?
Sind wir mal ganz ehrlich und jetzt wollen wir dir hier natürlich nur mal den Impuls schenken und dich da nicht weiter zuquatschen, weil wir sind hier nicht im Coachen, wir sind hier gerade nicht in dem Podcast bei Clean Up Your Life, sondern es geht um den Austausch von dem Leben vor dem Tod und dem Impulse. Und im Großen und Ganzen, ich finde es immer wieder spannend, ist natürlich alles, was dein Umfeld ist, auch ein Teil deiner unbewussten Veränderung. Wenn du ständig was vor die Nase gehalten kriegst und da drin etwas Positives siehst, ohne es erstmal für dich zu sehen, also für dich persönlich zum Beispiel als Veränderung zu sehen, nimm mal das Thema Essen, dann wird das irgendwann darüber in der persönlichen Reflexion, im Unterbewusstsein, ein Stück weit zu deiner gelebten Realität. Und dann fragst du dich auch, warum mache ich das nicht eigentlich auch? Also so finden ja oftmals Impulse des Lebens statt zur Veränderung. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil, dass man einfach auch selbst reflektiert an so Sachen rangeht und sich vielleicht überlegt, okay, warum empfinde ich denn jetzt in bestimmten Stellen meines Lebens so eine Unzufriedenheit? Und dann kann man ja mal reflektieren und einfach mal logisch an die Sache rangehen und das mal runterbrechen. Okay, was kann ich denn jetzt effektiv tun, um dem Abhilfe zu schaffen? Ne?
Was ich jetzt für dich auf jeden Fall habe, da draußen als Zuhörer, ein kleiner Impuls, um auch etwas vielleicht mal zu reflektieren, über etwas nachzudenken, was die Werte, deine persönlichen Werte im Leben ausmacht und wie du damit umgehst. Ich habe nämlich einen Tatort mitgebracht, der mich extrem nachdenklich gestimmt hat. Und ich würde sagen, ja, wir starten jetzt mal gemeinsam in diesen Tatort des Lebens, der es in sich hat. Für mich ging es mit meinem Team gemeinsam zu einem Auftrag Hochsommer, Mehrparteienhaus, drittes Stockwerk, eine Fünfzimmerwohnung. Laut Aussage des Kunden ein gewisser Verwahrlosungsgrad. Laut Aussage des Kunden eine gewisse Liegedauer. Und er sagte, es liegt ein Tatort zur Reinigung zugrunde.
Okay. Hört sich insofern jetzt schon mal ein bisschen widersprüchlich an für das, was ich jetzt kennengelernt habe. Mhm. Denn als du angefangen hast zu erzählen, hat sich's angehört wie ein so ein Faulleichenfund. Also jemand ist in einer verwahrlosten Wohnung gestürzt, was auch immer, und wurde halt mehrere Wochen, Monate nicht gefunden.
Ja, für viele Menschen liegt die Definition in einem Tatort ja ganz klar darin, dass jemand mit einer Gewalttat einem anderen einen Schaden bis ja zur Körperverletzung, zu einem körperlichen Schaden oder bis zum Tod eben herbeiführt. Kennst du vielleicht ja auch schon mal Herzschmerz gehabt? Und dass so diese seelischen Verletzungen, die auch mit einer Straftat übrigens zusammenhängen können, dazu führen, dass Menschen daran sterben, dass ihnen das Herz gebrochen wird. Und das dann vielleicht sogar, wenn es deren persönlichen Werte trotz aller Liebe einem Menschen gegenüber so sehr verletzt, dass sie dann trotzdem irgendwie mal über diesen Wert sprechen. Vielleicht sogar, ja, mit einem gewissen Zorn. Ja, und daraus dann doch auch wieder Taten entstehen.
Okay, jetzt.
Die nicht zwangsläufig zum Tod führen müssen.
Okay, aber fangen wir noch von vorne an. Also, du kommst da an diesem Tatort an.
Genau. Hausverwalter gibt uns den Schlüssel. Drittes Stockwerk, 4-Mann-Team. Wie gesagt, viel Arbeit, Sommer, heiß, Laufwege. Ja, ja. Alles das komme ich in dem obersten, für uns relevanten Stockwerk an.
Der ist Nase. Es immer das oberste Stockwerk, oder?
Ja, es ist oftmals das oberste Stockwerk. Ja, stehen wir dann vor dieser versiegelten Tür, weiß lackiert.
Versiegelt, also die Polizei hat da ermittelt.
Genau, Polizei hat da ermittelt. Und wir waren auch die Ersten, die nach dem Versiegeln an diesen Fundort durften.
Okay, krass, ja.
Mit meinem Schlüssel, so durch das Siegel geratscht, habe ich die Tür aufgeschlossen. Und die Geruchswahrnehmung vorher war schon intensiv. Aber dann Wolke, des Todes mir entgegengeschlagen. Ich hab's richtig, es hat richtig die Nasenhaare zusammengekräuselt. Es war schon sehr intensiv.
Ja.
Später hat sich herausgestellt, alle Fenster geschlossen und erheblicher, wirklich erheblicher Fäulnisprozess. Also die Tür aufgeschlossen, das Türblatt aufgestoßen, ein Flur vor mir voraus, mehrere Eingangszimmer. Beleuchtung okay, aber gleich zu sehen auf dem Boden viel Hausmüll.
Ah.
Unrat.
Aha.
Aber, und das war und ist wirklich nicht immer der Fall, in dem Fall ein bisschen ungewöhnlich, es hatte schon den ersten Eindruck einer gewissen Struktur. Was ich damit meine, das erklärt sich jetzt vielleicht.
Ja.
Ich habe dann aber auch erstmal Wohnung betreten, ersten Schritt rein. Linke Seite, Badezimmer. Weiß gekachelt, Tür stand weit offen. Auf der rechten Seite des Badezimmers so ein länglicher Schlauch, eine Badewanne, Müll drin. Vorgelagert Richtung Fenster, direkt angrenzend an Heizkörper, an der Außenwand montiert, über dem Fenster und darüber hinaus, und das war ganz spannend, eben der Leichenfundort direkt vorm WC.
Aha, ja stimmt, ja, hatten wir auch schon mal, war ich auch schon mal beim Tatort dabei, ja. wo das so war. Ja.
Viel Müll auf dem Boden, der mit Biomasse durchsetzt, so eine schlammig-hügelige Landschaft dargestellt hat.
Oje.
Kopfhaar mit Kopfhaut klebend am WC-Körper.
Aha.
Schrecklicher Tod. Der Gedanke, stell dir vor, du stirbst dort, bist nicht direkt tot, liegst in deinem eigenen Müll, kommst vielleicht auch gar nicht mehr hoch, weil dein Körper nicht mehr mitspielt. Liegst du dann da mit deinem Schädel an dem Lokus, an diesem Scheißhaus, wo knapp über dir 30 Zentimeter hoch, guckst du vielleicht noch so mit einem Auge nach oben, du weißt, da ist normalerweise da, wo du deine Fäkalien drin entlässt. Also für mich immer wieder ein schrecklicher Gedanke, dieses Todesbild, was diese Menschen dann in ihren letzten Minuten oder gar Stunden ihres Todeskampfes da durchleben, durchdenken, wenn das überhaupt bei ihnen im Fokus liegt. Ich hatte noch niemanden mit einer Nahtoderfahrung, der hätte darüber berichten können, aber so stelle ich mir vor, wie sich das Ganze vielleicht gedanklich abspielt. Der Raum war aber dahingehend extrem spannend. Bis dahin Tatortreiniger Alltag.
Ja.
Aber der Tatort des Lebens hat sich an der Wand gezeigt. Weiß gekachelt, 15 auf 15 große Fliesen, glänzend. Ja, gerade im Fundortbereich die Koralle des Todes, bedingt durch die Maden, die durch die Leichenflüssigkeit.
Ach so, ja,
alles
ja,
auf.
Dann sieht das aus wie so ein Blitz, wie so eine Koralle.
Dieser Gewitterblitz, ja, der durch die Wolken durchdringt, so in den Nachthimmel.
Weil die einzelnen Maden dann quasi dem Weg der Vorgängermade quasi folgen.
Genau.
Dann verästelt sich das so wie so ein Flussdelta.
Ja, genau.
Tatsächlich. Das
Flussdelta
des Todes.
Ja, wenn du tatsächlich das Flussdelta des Todes, mal eine ganz neue Bezeichnung.
Ja.
Könnte das aber bildlich auch tatsächlich widerspiegeln, wenn du es so aus einer Drohnenansicht heraus betrachten würdest, wo dann wirklich so nicht geradlinig, sondern auch manchmal so zickzack eben sich die Natur und da eben der Tod seinen Weg bahnt. Gab es aber auf der gegenüberliegenden Seite Richtung dem Waschbecken, Spiegelschrank davor, so unterhalb lauter kleine weiße Zettel. Keine Worte drauf
geschrieben. An der Wand.
Ja. Akribisch draufgeklebt mit Tesafilm, so kleine Zettelchen so. Ich würde mal sagen, so groß wie so ein Flyer, den man oftmals in die Hand gedrückt kriegt. Mit Zahlen über Zahlen über Zahlen, alles im Bleistift ganz klein da drauf geschrieben. Und immer mal wieder auch ein Zettel, der dann so eine Zusammenrechnung ergeben hat. Mit unglaublich großen Summen. Also ich rede von 100.000 Tausenden, die dann immer unterm Strich unten in der Summe sich ergeben haben. Und immer ein Minuszeichen davor. Immer wieder ein Minus davor, ein Minus davor und ein Minus davor. Und ich dachte mir noch so, das ist aber komisch. Wer in aller Herrgottsname schreibt denn da so viele Zahlen drauf? Ich meine, ganz ehrlich, erster Gedanke war vielleicht eine Autistin. Die
war jetzt auch mein Gedanke.
Ja,
ne?
Ja, ja, ist crazy, hatten wir auch schon ganz häufig. Da gab es schon Zimmer, da hast du dir, kannst du dir gar nicht vorstellen, Hunderttausende von Zahlen an eine Wand geschrieben, die dann auch fast wie ein Bild aussahen. Also ganz crazy. Mhm. Haben wir schon ganz viele Erlebnisse in der Hinsicht gehabt. Und dann wird das auch wirklich so eine Fundortreinigung zum ganz anderen Erlebnis, weil du weißt, du bist da gerade in einer ganz anderen Welt. Also wenn du es mal so wahrnimmst und durchdenkst wieder, was derjenige, der dort gestorben ist, vorher durchlebt hat und was der mit diesen Zahlen dann angefangen hat, ja, dann wird das schon irgendwie intensiv. Wir gehen mal weiter. Es ging dann wieder für mich zurück in den Flur. Ich wollte ja auch das Team unterteilen und so ein bisschen aufstellen. Rein in den Flur. Erste Zimmer, direkt neben dem Badezimmer, war die Küche. Ganz viele Umzugskisten und Kartons gestapelt bis zur Decke hoch. An der gesamten Front dieser Wand durchgängig voll und gefühlt, als wäre jemand eingezogen und hätte noch nicht ausgepackt.
Das gibt's ja oft, ja. Aber das ist ja für dich als Tatortreiniger dann eigentlich ganz praktisch, wenn es schon gepackt ist. Ne? Muss man ja nur noch runtertragen.
Ja, ja, da hast du gar nicht ganz unrecht. Und da vorgelagert wieder so ein bisschen Müll auf dem Boden und auf der gegenüberliegenden Seite einfach nur ein Waschbecken, also eine Spüle, ja, Edelstahlspüle und drunter ein Kühlschrank. Da gab es kein Herd, keine Mikro, kein gar nichts. Sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich, zumindest für eine Küche. Rein ins Wohnzimmer. Wohnzimmer, ähnliches Bildnis, nur da mittig im Raum. Wie so ein Turm aufgebaut. Eine Sechserreihe mit Kartons, drei Reihen hoch und so ein Zweierblock, also unzählige Kartons ohne Ende. Da eine Couch, da hat auch jemand drauf gesessen. Überall so kleine Handtücher als Läuferchen ausgelegt. An den Rändern, links und rechts, außerhalb so der Laufwege, Staub der letzten Jahre. Also wusste ich, okay, da ist jemand einfach extrem das Leben entlitten. Aber trotz alledem hatte das in diesem Chaos eine gewisse Struktur. Die weiteren Räume auch komplett vollgeknallt mit Klamotten, alles aber so auf mobilen Kleiderständern, ja, die du so fahren kannst. Wie man das so von Modenschauen vielleicht schon mal gesehen hat, wenn die da hinten im Backstage-Bereich da die Kleidung irgendwo hinhängen, weißt du, so alles mobil und dann aber alles in Säcke eingepackt. Total ordentlich und ziemlich gut, wie gesagt, mit einer Struktur für uns, wie du schon eben auch erwähnt hast, eigentlich so für den Arbeitsaufwand, der hinten dran stand, super. Hat mich das aber nicht mehr losgelassen, was das mit diesen Zahlen auf sich hat. Und wie wir so durch die Wohnung der anderen Räume durch sind, sehe ich irgendwo schon wieder auf dem Boden die A4 große Zettel, auch mit lauter Zahlen, aber diesmal mit dem Namen. Und immer wieder hieß es Rainer. Rainer, 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 Rainer. Und ja, dann, weißt du, in so einem Auftrag hast du natürlich dann, ich habe es ja gerade so erzählt, erstmal so einen Plan, wie du jetzt vorgehst. Der Kunde erwartet sein Ergebnis. Bist also eigentlich erstmal aus diesem Kopfkino des Lebens vor dem Tod erstmal raus.
Du bist da ja kein Ermittler. Ne?
Ja, bist du erstmal wieder
erwartet raus. Erwartet ja niemand von dir.
Trotz alledem hat es mich nicht losgelassen, den Zettel mit Rainer auf dem Boden gefunden, auch mit großen Zahlen dahinter. Habe ich mir so gedacht, komisch. Und wie es dann oft so geht, du findest natürlich auch die gesamten persönlichen Gegenstände. Was wir nicht gemacht haben, das hast du ja auch schon eben angesprochen, was wir nicht gemacht haben, was wir auch nie machen, ist eigentlich, gerade wenn Sachen so jetzt in solchen Wohnungen schon für uns vorbereitet, vorgepackt sind, wir schauen da nicht nochmal rein.
Quatsch. Wobei, wie ist das? Weil ich habe ja gerade neulich wieder ein Video für unsere Academy fertig gemacht. Wie ist das mit eventuellen Unterlagen oder wichtigen Dokumenten? Das könnte ja eigentlich alles in den Kisten drin sein. Ja. Wie geht man da vor?
Eigentumssicherung,
genau,
nennen wir das Ganze. Ja. Das machen wir aber nur auf speziellen Kundenwunsch.
Ah, ja.
Ansonsten, okay, lange Liegedauer, geruchsbelastet, kannst du da sowieso nichts mehr verwerten. Wir bieten auch keine Verwertung von Gegenständen unseren Kunden gegenüber an. Das machen andere Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, ist nicht mein Fokus. Machen wir nicht.
Okay. So.
Das heißt, für uns in dem Fall eigentlich ziemlich klar, Zeug alles schnellstmöglich runterschaffen, rausschaffen und im Zyklus dessen diese Wohnung halt räumen. Ich habe mich dem Leichenfundort angenommen, habe da nach dem Standard erstmal Grobreinigung und diese ganzen Prozedere eben durchlaufen, dann in der Badewanne auch nochmal so ein paar Rainer-Briefchen gefunden. Und zwar seitens meiner Klientin an Rainer gerichtet. Warum auch immer sie in der Badewanne lagen, entweder nie abgeschickt oder wieder zurückgebracht, weil sie waren in einem Briefumschlag zugeklebt und dann aufgeschnitten. Mhm. Und auch gefühlt gelesen. Also weißt du, wenn das Papier so dann und das Ganze so ein bisschen verknittert.
Ja.
Oder, was eine Annahme war, dass sie drunter geschlafen. Oder beziehungsweise unterm Kopfkissen diese Briefe liegend drauf geschlafen hat.
Mhm.
So sah das aus. Warum das noch so wichtig ist, ich habe dann mal einen Brief aufgemacht, wurde auch neugierig und da kommst du halt auch nicht drum herum. Da einfach mal für dich vielleicht herauszufinden, was das denn auf sich hat. Lese ich diesen Brief. Und in diesem Brief war zu erkennen, dass Rainer ihr Sohn ist.
Mhm.
Beziehungsweise, wie sich später herausstellte, dass Rainer ihr Sohn war. Weil Rainer ist vor seiner Mutter gestorben.
Oh.
Und dann habe ich schon in dem Moment so gedacht, Mensch, wie traurig, passiert millionenfach auf der Welt und wie schrecklich der Gedanke für mich als vierfacher Familienvater, gut, jetzt hat die Frau ein stattliches Alter erreicht, aber trotzdem glaube ich immer wieder schrecklich für Eltern, wenn Kinder vor ihnen sterben müssen.
Ja, klar.
Und war so wirklich auch so ein bisschen getragen, dadurch das Thema für mich abgehakt, erstmal so, Mensch, ach, was die arme Frau so alles mitgemacht hat. Hat sich aber überhaupt noch nichts mit den Zahlen erklärt. Ruft auf einmal ein Mitarbeiter. Marcel, Marcel, komm mal schnell rüber.
Okay.
Der war zu dem Zeitpunkt gerade in einem der beiden Zimmer, die also voll mit Schränken und diesen mobilen Kleiderstangen waren und war dabei, so ein Sideboard auszuräumen. Und in diesem Sideboard hat er wie so ein Tagebuch gefunden. Und in dem Tagebuch, oder es muss man anders erzählen, das eine war ausschlaggebend, aber es waren etliche Tagebücher. Es war eine Chronologie des Lebens dieser Frau. Die hat nämlich seit ihrem 10. Lebensjahr Tagebuch geführt.
Wow.
Ja, also wir haben jetzt nicht alle da natürlich uns reingezogen, aber man konnte von Kindheit ab bis hin, dann gab es irgendwie mal so einen Break und so weiter. Und die hat echt, also man konnte, die hat eine interessante Handschrift gehabt, erstmal sehr schwierig lesen. Es war das die erste Bürde, aber wie wir dann eben, und das ist so ausschlaggebend, dieses eine Tagebuch, was ganz oben lag, ja, also die ganze Kommode war voll mit diesen Büchern. Und dieses eine Tagebuch, was der dann in der Hand hat und auch was ein Zufall wieder, ne? Also da ziehst du dieses eine Ding und erfährst auf einmal von einer unfassbaren, tragischen, schrecklichen und grausamen Geschichte des Lebens, die ich jetzt vielleicht mal auch natürlich mit dir, du hörst es jetzt zum ersten Mal und für dich da draußen erzählen möchte. Und wir erzählen das aus dem von uns zumindest herausgelesenen Kontext ihrer Tagebücher, das irgendwann sich wie ein Krimi des Lebens gelesen hat und damit startete das 15 Jahre zurück ihr Martyrium losging. Die Frau hatte ihrem Sohn das erste Mal Geld geliehen. Davor ihm das ganze Leben gesponsert, viel für ihn getan. Und dieses Lebenssponsoring, das kann man jetzt verurteilen, sie ist selbst dran schuld, warum macht sie denn das? Warum hat sie das gemacht? Weil sie es A konnte und B, weil ihr Sohn ein Künstler und leider ein Künstler mit brotloser Kunst wirtschaftlich überhaupt nicht hätte überleben können. War so ein, wie nennt man das, so ein, der das ganze Leben eigentlich mehr oder weniger durch die ganze Welt gereist ist, so ein Globetrotter.
Ah, ja.
Und hat überall so sich in verschiedenen Kunstrichtungen ausprobiert, aber nie wirklich erfolgreich. Und diese...
Ja, ist ja eigentlich was sehr Schönes, was Cooles, was sich, glaube ich, viele Leute wünschen. Aber ja, wie du schon sagst, also man muss dann halt auch schauen, dass man da irgendwie über die Runden kommt, ne?
15 Jahre zuvor hatte sie ihn dann, weit darüber hinaus, dass sie, wie gesagt, ihm auch viel in seinem Leben ermöglicht hat, und das möchte ich mal so ausdrücken, hat sie ihm einen größeren Betrag geliehen. Warum? Weil sein Lebenstraum eine Vernissage war, eine eigene.
Okay.
Und sich der Grundgedanke ja total schön, aber wohl dann ganz schnell herausgestellt hat, dass alles das nur ein Betrug war. Also er hat nie vorgehabt, eine Vernissage zu machen.
No.
Und dann ging das immer weiter. Also mit dieser ersten Enttäuschung war das dann damit verbunden, dass sie ihm nochmal was ermöglicht hat, so eine Kunst-Weltreise und viele Dinge, die sie, wie gesagt, ihm immer wieder geschenkt und ermöglicht hat, haben dann dazu geführt, dass sie aber auch irgendwann für sich nach den ganzen Jahrzehnten erkannte, dass das nicht nur der gedanklich erzieherisch falsche Weg ist, sondern sie auch ja nicht ewig auf der Welt ist und sie hat sich Gedanken gemacht hat, wie geht's denn mit ihrem Sohn weiter. Könnte man jetzt auch wieder verurteilen, könnte sagen, Mensch, das hätte sie vielleicht mal ihrem Sohn, der war ja auch im gewissen Alter, 20 Jahre jünger wie sie, und sie ist mit 84 gestorben, hätte sie ja alles mal vorher auf den Weg bringen müssen. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht immer Menschen hier verurteilen, dass die Hintergründe, diese Ausschnitte, die ich jetzt erzähle, die beschreiben ja nur diese schrecklichen Tatorte des Lebens. Also sie hat das irgendwann begriffen und schreibt dann auch in ihrem Tagebuch, dass es so nicht mehr weitergeht. Dass alles, was er macht, immer mehr darauf hinausläuft, dass das ein Lügenkonstrukt seines Lebens ist. Er sich selbst belügt, sie auch glaubt, dass er vielleicht drogenabhängig ist, zusätzlich in Kreisen verkehrt, die ihm nicht gut tun, und ohne dass sie das jemals reglementiert hätte, sie also sich dazu entschlossen hat, ihm das Leben zwar weiterhin bestmöglich, der hat in Paris gelebt, der hat in Mailand gelebt, was weiß ich, also der hat sich auch wirklich ausgetobt, und dass sie das ein bisschen einschränken möchte. Und dann kam eine ziemlich lange Unterbrechung in diesem Tagebuch. Und zwar 5 Monate.
Mhm.
Also dieses finale Tagebuch war 5 Monate im Datum unterbrochen. Sonst hat sie das so, wöchentlich hat sie was reingeschrieben. Und dann war auf einmal ein Cut-Datum 5 Monate. Und dann schreibt sie, sie ist aus dem Krankenhaus zurück.
Oh, aha.
So, und da wurde erstmal aus diesem Eintrag heraus nicht klar, warum sie überhaupt im Krankenhaus war. Dachte ich mir, naja, siehst du, vielleicht wusste sie irgendwas von ihrer Krankheit, die sie in sich trägt, und hat deshalb vielleicht auch auf so eine Veränderung gepocht. Weißt du, so ja, der Gedanke, dem Kind, sie ist nicht ewig auf der Welt, da bestmöglich irgendwie nochmal so einen Lebensimpuls zu schenken. Und dann kam es wirklich, aber im nächsten oder übernächsten Eintrag, dass sie ihn ja auch nicht angezeigt hat. Und dass sie der größte Schmerz nicht ihre Verletzungen, wie sie verprügelt wurde, waren, sondern der größte Schmerz darin bestanden hat, dass das ihr eigenes Kind war. Und dann wurde mir erstmal bewusst, ganz klar, der hat seine Mutter verprügelt, ins Krankenhaus geschlagen.
Ja.
Boah, kannst du dir vorstellen, wenn du sowas liest und du bist da in diesen Räumlichkeiten, du siehst auch die Bilder und so weiter und so weiter.
Was du hast ja auch gerade erst quasi ein sehr persönliches Einblick in das Leben dieser Frau bekommen durch die durch diese Tagebücher. Ne?
Da musste ich echt schlucken.
Ja, ja.
Das hat mich echt berührt und in mir auch so eine unfassbare Wut ausgelöst. Mhm. Gedanklich sofort abgehakt, okay, das Schwein ist ja mittlerweile sowieso tot. Da habe ich dann auch, weißt du, da bist du halt total getunnelt, du siehst nichts mehr um dich drumherum und ganz ehrlich, will ich auch nicht, da gibt's keine Akzeptanz. Ja, selbst wenn sie zuerst zugeschlagen hätte, das ist niemals zu akzeptieren. Mhm. Ja, solche Gewalt hat einfach überhaupt nichts in unserer Gesellschaft zu suchen. Ging das Ganze weiter. Und diese Einträge mit gewaltsamen Übergriffen an sie, die haben sich gehäuft. Und die wurden auch immer konkreter mit den Zahlen, die sie aufgeschrieben hat. Der ist regelmäßig gekommen, hat seine Mutter verwamscht, hat die zusammengeschlagen und hat ihr Geld geklaut.
Das sind die Zettel, die sie aufgeschrieben hat?
Ja. Hm. Das waren die Zahlen, die da als ja Tatorte des Lebens. Und jetzt habe ich da mal durchgezählt. Schrecklich.
Ja.
Schrecklich, wirklich schrecklich, schrecklich. Also Martyrium über Jahre hinweg. Jetzt könnte man sich fragen, ich habe von riesen Zahlen gesprochen. Die Frau war extrem vermögend.
Das war ja auch eine was? 5-Zimmer-Wohnung, ja, wo sie allein gelebt hat.
Das jetzt kommt's. Das war so der letzte Abstieg. Der hat er alles genommen und danach hat er sie abgeschoben. Danach hat er sie abgeschoben in diese große Wohnung. Mhm. Das Haus hat ihr zu dem Zeitpunkt noch gehört. Mhm. Das war ihr letztes Haus. Nach und nach musste sie den Immobilienbestand, ihre sonstigen Vermögenswerte verkaufen. Das konnten wir auch sehen. Sie hat Gold gehabt, sie hat alles Mögliche besessen. Aktienfonds und so weiter. Alles verkauft. Da gab es einen Bankordner, den wir gefunden haben, oder beziehungsweise einen Ordner, wo das alles belegt war und wo das Ausmaß dieser Tragödie erst nochmal wirklich zum Vorschein kam. Weil nochmal, die Frau hat so viel gehabt und deshalb war ihr Martyrium auch so lange. Und ich habe mir so gedacht, warum hat die das denn mitgemacht? Nicht angezeigt und so weiter. Lassen wir das mal außen vor, dass das vielleicht ein Akt der Liebe war. Also wirklich ganz schrecklich. Ist mir dann bewusst geworden, warum sieht's denn da überhaupt so aus? Er hat das ja auch umschrieben, dieser seelische Schmerz, dieser tägliche. Und auch die Angst wieder und wieder und wieder und wieder, diese Hoffnung, nicht verprügelt zu werden, die Hoffnung, dass der Sohn in Umkehr kommt, das hat sie ja alles umschrieben. Hm. Und das war schon echt eine Nuss. An diesem Auftrag hatte ich wirklich schwer zu schlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kriege jetzt schon wieder so ein kleines Klößchen im Hals, wenn ich nur darüber nachdenke, was wir manchmal für menschliche Abgründe bei unseren Klienten oder deren Umfeld aufdecken. Was für Tragödien dahinter stehen. Unglaublich. Ja, und schlussendlich hat sie dann auch dieses letzte Tagebuch, wie gesagt, hat viel umschrieben. Dann irgendwann einen Cut gemacht, das hörte Jahre zuvor auf, also Jahre vor ihrem eigentlichen Versterben, hat sie dann eben nur noch Zahlen und solche Reflexionen gemacht. Also wie so eine Strichliste des Schmerzes. So kam es mir vor. Diese Zahlen und diese Summenrechnungen waren eine Strichliste des seelischen Schmerzes. Und nicht des Geldes wegen, sondern der Taten, die hinter diesen Zahlen steckten. Also eine krasse Nummer. Und eine krasse Nuss. Und ja, schlussendlich für mich so, zumindest in der persönlichen Wahrnehmung, ein Gedanke, der mit viel, also gerade was da jetzt Täter, Opfer, also du hast ja da das Yin und Yang des Lebens gehabt. Die tiefen Abgründe bis zu einer unfassbaren Liebe. Ja, also wie viel Liebe muss man denn empfinden, dass man solche Martyrien über Jahrzehnte erträgt, Dennis. Ist doch Wahnsinn, oder?
Ja. Klar, das ist, ich glaube, die Frau hat sich da auch gewisserweise in so eine, was hätte sie denn machen sollen? Ne? Du bist da irgendwie, fühlst irgendwie diese Verpflichtung gegenüber deinem Kind und hast diese Liebe, die man gegenüber seinen Kindern empfindet und bist da aber in irgendwie auch in so einer Spirale gefangen. Ne?
Also abgeschoben in diese Wohnung, ist sie nie wirklich angekommen und ist eigentlich dahingehend auch vielleicht so ein bisschen ja ein Sinnbild dafür, dass Menschen oftmals auch so nach außen hin, da hat es nämlich keiner mitbekommen, ganz, ganz viel seelisches Leid erfahren. Und ja, da liegt es natürlich an jedem Einzelnen, vielleicht auch mal zuzulassen, sich zu öffnen und sich dahingehend Hilfe zu suchen. Das will ich der guten Frau jetzt natürlich um Gottes Willen nicht vorwerfen, aber die Frage, die sich natürlich für mich stellt, ist, warum hat die da nicht mal in irgendeiner Form reagiert, nicht nur ihrem Kind gegenüber, weil wie gesagt, sie ist essen gegangen jeden Tag und hat sich dann Essen kommen lassen, deshalb gab es da auch keine Küche. Und schlussendlich, wie gesagt, ist sie in dieser Wohnung nie wirklich angekommen, elendig an Herzschmerz zugrunde gegangen.
Und das finde ich ganz interessant, da kriegen wir vielleicht wieder die Brücke jetzt zum Anfang mit den Vorsätzen und dem Impuls, sein Leben zu ändern. Vielleicht sollte man sich ab und zu einfach mal die Frage stellen, halte ich mein Leben gerade nur aus? Hm. Ne? Und wie lange will ich das noch aushalten? Klar, man kann sich das irgendwie zurechtlegen und irgendwelche Dinge, die einen stören, aushalten. Aber man kann sich auch vornehmen, das zu ändern.
Also schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Toller Impuls an dich da draußen, an uns beide. Reflektieren. Und genau in dem Sinne möchte ich mich jetzt auch aus dieser sehr nachdenklichen Podcast-Folge bei dir verabschieden, mich bedanken. Vor allen Dingen, dass du als treuer Zuhörer, wir sind seit 2020 am Start, im fünften Jahr, machen wir jetzt diesen Podcast und bin sehr gespannt, was alles noch in diesem Jahr mit Tatorten des Lebens auf uns gemeinsam zukommt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Ich sage ciao, ciao, freue mich auf dich gemeinsam und natürlich auch auf dich, mein lieber Dennis, im Jahr 2025. Bis dann, ciao, dein Marcel
und der Dennis.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.
Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.